Herzlich willkommen zum Erfolgsoffensive Podcast, meine Lieben. Das wird eine Wahnsinnsfolge. Ich habe heute einen Gesprächsgast hier, auf den ich mich ehrlich gesagt schon sehr, sehr lange freue. Ich kannte ihn vor ein paar Monaten selbst noch gar nicht und habe ihn in einer Fernsehsendung gesehen und war so fasziniert, obwohl ich schon so müde war und eigentlich schon lange ins Bett wollte, dass ich tatsächlich mir das komplette Interview, diesen kompletten Teil mit ihm angesehen habe, weil erstens seine Lebensgeschichte mich komplett fasziniert hat, seine Leistung, sein Comeback ins Leben und vor allem auch natürlich das, was er leistet jetzt und was er so bewirkt im Leben. Wenn du ein Pferdefreund bist, ein Tierfreund bist, wirst du diese Folge lieben. Und wenn du zu Tieren, zu Pferden vielleicht nicht so den Riesendraht hast, aber vielleicht generell zum Leben, dann wirst du auch extrem profitieren von der Folge. Mein Gast ist Timo Amoruso und er ist ein Pferdemediator, und zwar nicht ein Pferdemediator, was das übrigens genau ist, wird er uns nachher gleich erklären, sondern er ist aus meiner Sicht, und ich habe jetzt viel recherchiert, wohl einer der besten Pferdetrainer der ganzen Welt oder zählt zumindest dazu. Und ich freue mich riesig, Timo, dass du erstmal dabei bist und dir die Zeit nimmst, deine Geschichte und dein Wissen jetzt mit unserer Community zu teilen. Herzlich willkommen im Erfolgsoffensive Podcast.
Hallo, vielen Dank. Einen wunderschönen guten Abend.
Cool. Du, hier in unserem Podcast geht es ja um das Thema Erfolg und ich will dich eigentlich gleich mal zu Beginn des Gesprächs fragen, was ist denn für dich aus deiner Erfahrung oder aus deiner Definition heraus eigentlich überhaupt Erfolg?
Also, was ich glaube, verstanden zu haben, ist, dass zum einen Erfolg für jeden was anderes ist. Für mich ist Erfolg vor allem inneren Frieden zu haben und frei zu sein mit dem, was ich tue und auch mit meinen Entscheidungen frei zu sein. Also nicht durch irgendwas eingezwängt zu sein, sei es durch finanzielle Knappheit oder sonst irgendwas. Also Freiheit, Frieden ist für mich so ein ganz wichtiger Aspekt von Erfolg. Und natürlich damit in Zusammenhang auch die eigene Entfaltung. Das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der die anderen Dinge mit befeuert, ist meine Entfaltung.
Okay, super. Das heißt, Erfolg ist ein Stück weit eigentlich weniger zu müssen, kann man das so sagen?
Ja, zu können und nicht zu müssen. Um es mal auf den Punkt zu bringen, bei mir ist natürlich meine unternehmerische Selbstständigkeit ein ganz wichtiger Aspekt von Erfolg. Für mich in meinem Leben, das hängt auch ein bisschen mit meiner Geschichte zusammen. Da können wir ja später nochmal näher drauf eingehen. Meine Firma oder mein Unternehmen, meine Selbstständigkeit gab meinem Leben, meiner Geschichte und meinem Schicksal sozusagen Sinn. So war nichts umsonst, um das mal so ganz grob zu umreißen. Und deshalb ist für mich eben unter anderem mein Unternehmen ein Teil meines Erfolges oder was für mich Erfolg bedeutet.
Okay. Es ist ja so, also ich habe vorhin gerade auch, bevor wir dieses Gespräch gestartet haben, haben wir schon kurz gesprochen. Ich habe schon gesagt, eigentlich aus dem Gespräch mit dir könnte man 3 oder 4 Podcast-Folgen machen, weil es so viel zu erzählen gibt. Ich versuche das Ganze mal so ein bisschen zusammenzufassen und es gibt ja dann auch für die Menschen noch genügend Möglichkeiten, wenn man über dich mehr lesen, sehen und erfahren will, das auch noch mal tiefer alles zu ergründen. Ja. Wenn wir über Erfolg sprechen, du warst eigentlich recht früh, eigentlich schon im Jugendalter oder ganz frühen Erwachsenenalter, warst du schon auf einem Erfolgsweg, denn du warst schon immer dem Pferdesport, glaube ich, recht, sag ich mal, verbunden, warst ein sehr, sehr erfolgreicher oder sehr talentierter junger Springreiter, glaube ich, warst auch in der deutschen Spitze dann damals auch. Und hattest dann einen ganz schlimmen Unfall und da ist eigentlich diese ganze Geschichte losgegangen. Was ist dir da passiert und wie war dieser Weg?
Genau, also das ist richtig. Ich war Springreiter, war auch erfolgreicher Springreiter. Ich habe mit der heutigen Elite vor nicht ganz 25 Jahren zusammen trainiert und hatte am 19.05.1995 meinen ersten Unfall. Das war ein Verkehrsunfall und der hatte die eine Querschnittlähmung zur Folge, weshalb ich bis heute im Rollstuhl sitze. Das ist so ein Teil meiner Geschichte. Und ich war zwar sehr erfolgreich als Springreiter, aber mit 16 ist es so, man entdeckt das Leben, die Mädels, die Disco und was halt eben so dazugehört. Und da war, obwohl ich einerseits recht erfolgreich war, war mir das dann doch ein Klotz am Bein, weil ich eben andere Interessen hatte, ganz klar, wollte Vespa fahren und eben in die Discos. Und als ich meinen Unfall dann hatte, ist mein Pferd plötzlich wieder so in mein Zentrum gerückt, ins Zentrum meines Lebens. Und das war einerseits hätte ich das damals nicht erwartet. Klar hat man natürlich, wenn man auf der Straße liegt und nicht weiß, ob man lebt oder stirbt, natürlich ganz andere Sorgen. Aber auch da schon auf der Straße liegend, war mein erster Gedanke, galt meinem Pferd damals.
Also das heißt, du hattest diesen Unfall, diesen war das ein Reitunfall, weil du sagst, du bist auf der Straße gelegen, wie kann man sich das vorstellen?
Nee, ich hatte also einen Verkehrsunfall, ich bin...
Das war der zweite Unfall dann aber, oder?
Nee, der erste Unfall, der mich in Rolli gebracht hat, war ein Verkehrsunfall mit meiner Vespa, genau. Und das war am 19.05.95. Ich war bei einem Kumpel damals auf einer Party und bin mit einem Mädel eine Runde gedreht mit der Vespa und bin zu schnell gefahren und in der Kurve dann bin ich über die Straße gerutscht und mit dem Rücken an diesen rot-weißen Begrenzungspfosten gegen so einen Begrenzungspfosten geprallt. Und dem Mädel ist zum Glück nichts passiert und ich war bei vollem Bewusstsein gleich gemerkt, dass was nicht stimmt. Aber ich dachte, weil meine Unterlippe war durchgerissen, was ich nicht gemerkt habe, ich habe nur geschmeckt, dass mir das Blut aus dem Mund läuft. Und dachte dann damals tatsächlich, ich würde sterben auf der Straße. Und das war so ein ganz, ganz bedrückender Moment, ich war so wie Blei ausgegossen. Und als dann so nach einem Moment der Schock dann einsetzte, die Schmerzen nachließen und ich dann auch realisiert hatte, dass ich Gott sei Dank am Leben bleibe, war so der nächste Gedanke, galt meinem Pferd, meinem alten Springpferd Pascal. Und meine größte Angst war, dass der jetzt verkauft wird und von mir weggeht.
Weil du für dich gemerkt hast, dass da irgendwas mit den Beinen schon nicht mehr stimmt, hattest du das Gefühl, scheiße, ich kann nicht mehr gehen und kann somit auch nicht mehr reiten?
Genau, ich habe, also der erste Gedanke war eben zu sterben. Der zweite Gedanke war, ich wusste gleich, dass was nicht stimmt, weil ich das Gefühl hatte, oder dachte, meine untere Körperhälfte wäre abgerissen. Ich hatte nur noch Gefühl, etwa bis zum Brustbein. Und dachte eben, der untere Teil wäre abgerissen. Ich habe dann so mit letzter Kraft den Kopf gehoben und habe dann noch gesehen, dass die Beine da sind. Und da habe ich gewusst, ich sitze für immer im Rolli. Und ohne mich damit auszukennen, aber ich wusste einfach, ich sitze für immer im Rolli. Und das war der eine Gedanke. Und der zweite Gedanke, der parallel immer mitlief, war eben die Angst um mein Pferd. Genau, dass ich eben, weil ich eben nicht mehr laufen kann, dass der verkauft wird. Das war immer so mein Mantra auf der Straße liegend. Das eine war, oh Gott, ich sitze für immer im Rolli. Und das andere war, bitte lass Pascal bei mir.
Okay, so, dann kommst du von diesem Wahnsinnsrückschlag. Ich meine, man muss ja dazu sagen, du warst 16. Ja, das ist ja schon auch nochmal, das ist ja auch nochmal was anderes, finde ich, ob man jetzt 6 oder 16 oder 36 ist. 16 ist ja wirklich gerade so die Phase, wo man sich neu findet, wo man sich auch über seinen Körper, ja, glaube ich, ganz stark definiert. Ne?
Ganz genau.
Und eben, du hast ja schon gesagt, ne, mit den Mädels und so weiter. Das heißt, du wirst ja da eigentlich komplett aus dem Leben gerissen.
Genau.
Wie bist du da wieder dann zurückgekommen, erstmal, dass du erstmal diesen ersten Tiefschlag eigentlich wieder verkraftet hast, dass es da weitergegangen ist?
Also das ging eigentlich relativ gut, man glaubt es kaum. Ich war natürlich im Krankenhaus auch sehr behütet. Die waren alle sehr, sehr bemüht um mich und auch die harte Realität erstmal auszublenden. Und wenn du im Krankenhaus bist den ganzen Tag, kriegst du das auch, ich will nicht sagen, nicht so mit, aber dann kommt das nicht so zum Vorschein. Und ich musste 4 Monate liegen, davon einen großen Teil auf dem Bauch. Das war im Sommer 95, der sehr heiß war. Durfte auch nur raus auf dem Bauch liegend. Und als ich dann das erste Mal im Rolli sitzen durfte, kam ich mir wie ein Riese vor, weil ich ja vorher immer nur auf dem Bauch gelegen habe. Von daher war das Gefühl damals schon ein riesen, riesen Fortschritt in Richtung Freiheit. Und war dann fast 7 Monate im Krankenhaus, habe aber, als ich dann mal wieder stabil sitzen konnte, was am Anfang schwer war, weil ich vorher sehr aktiv war, viel Sport gemacht habe, bin geritten, bin Deutsche Meisterschaft mitgeritten im Vierkampf. Da muss man 3000 Meter laufen, 50 Meter Kraul schwimmen und eben Dressurreiten, Springreiten. War eben immer aktiv und trainiert und durchtrainiert. Ich bin 1,90 groß und war extrem sportlich und drahtig. Habe, wie gesagt, eben auch Kraftsport gemacht. Und als ich dann im Krankenhaus das erste Mal an der Bettkante sitzen durfte, wurde ich immer sofort ohnmächtig. Nach nicht mal 10 Sekunden, wenn das Blut in die Beine verschwunden war, wurde es mir schwarz vor Augen, war weg. Und dachte dann echt, das wird eine quälende Nummer, bis du, wenn du überhaupt jemals wieder auf die Beine kommst. Es hat dann, also es ging und etwa so nach 5 Monaten durfte ich dann auch übers Wochenende nach Hause. Man hat es damals noch so gemacht, dass man als die Querschnitte dann so zur langsamen Wiedereingliederung ins normale Leben, die durfte man am Wochenende eben nach Hause. Und als ich dann Wochenends nach Hause durfte, habe ich auch schon wieder auf dem Pferd gesessen. Gibt es noch Fotos auf unserem damals noch Kaltblüter? Das sind so diese Brauereipferde, diese ganz dicken, schweren. Die sind ganz, ganz sanftmütig. Auf dem habe ich das erste Mal wieder gesessen. Und das war dann nach dem ersten Unfall, vor dem zweiten Unfall. Sobald ich auf dem Pferd saß, war für mich die Welt in Ordnung. Das war auch immer eine Zeitreise zurück ins alte Leben. Und man sieht es auch heute nicht, wenn ich auf dem Pferd sitze, sieht man nicht, dass ich nicht laufen kann. Und ich fühle, oder damals, heute mehr, ich werde ja auch älter, aber damals mit 16, 17 und bis so 20, habe ich das auch nicht gemerkt, dass ich nicht laufen konnte oder nicht laufen kann, wenn ich auf dem Pferd sitze. Und das war für mich die absolute Freiheit. Und vor allem aber auch, und das war so damals mit einer Hauptmotivation auch zum Reiten und auch gerade zu reiten mit meinem Springpferd, war das die Zeitreise zurück ins alte Leben. Und das war was, was mich extrem beflügelt hat. Extrem. Ganz extrem.
Das heißt, du erzählst es ja so schön nebenbei, also mit, ja, du bist halt dann praktisch mehr oder weniger als querschnittsgelähmter Mensch mal wieder geritten. Das erzählt man so nebenbei. Jetzt für jeden, der nicht reitet, also ich reite ja auch nicht tatsächlich, aber ich habe das mir schon vorstellen können und habe das jetzt eben auch so ein bisschen nachrecherchiert. Das ist ja eigentlich ein absoluter Wahnsinn, dass man als querschnittsgelähmter Mensch überhaupt wieder auf ein Pferd kommt. Also allein dieses, ich habe Videos gesehen von dir, dieses Aufsteigen auf das Pferd ist ja eigentlich, das ist ja ein Prozess, sowas zu trainieren und zu entwickeln. Das muss ja Jahre dauern, sowas, oder?
Genau. Also wir rollen das mal ganz normal von vorne auf. Also ich hatte, wie gesagt, ich habe es ja angesprochen, ich hatte den ersten Unfall. Und war 16, wie ich den Unfall hatte. Und für mich war klar von Anfang an, ich gehe zurück aufs Pferd. Ist mir scheißegal wie, ist mir auch egal, was meine Ärzte mir sagen. Zurück aufs Pferd, das war vollkommen klar. Was vor dem Unfall ja kaum vorstellbar war, da hatte ich ja eher so, war das meine Pflicht. Also, dass ich wieder draufkomme, war klar. Wie, war mir noch nicht klar. Aber beim ersten Mal Reiten auf dem Kaltblüter, an meinem Heimaturlaub, so Landurlaub sozusagen übers Wochenende, haben mich 3 Mann da hochgehoben. Und ich habe mich dann aufs Pferd gesetzt. Und eine Bekannte von mir saß hinter mir auf dem Pferd und hat mich gestützt. Weil ich, die Lähmungshöhe, muss man wissen, ist ab Brustbein. Und alle Muskeln unterhalb des Brustbeins sind ohne Funktion. Also ich habe weder Bauchmuskulatur noch Rückenstrecker. Ich kann frei nicht sitzen. Mhm. Also ich könnte nicht gerade auf einem Hocker sitzen.
Wahnsinn.
Würde ich umfallen. Und eben auf dem Pferd hat mich saß immer da anfangs immer jemand hinter mir, der mich gestützt hat. Ich habe parallel natürlich dann auch meinen Oberkörper so hart trainiert, wie ich konnte, also extrem viel Kraftsport gemacht, um das, was noch da ist, so weit zu bringen, dass es alles, was gelähmt ist, zu kompensieren, sowohl die Rumpfmuskulatur als auch die Beine. Und bin dann so weit gekommen, dass ich auch wieder, ich muss mich aber immer halten, also ich muss eine Hand am Griff haben, nicht krampfhaft halten, aber nur um die Mitte nicht zu verlieren, auch dann frei gerade sitzen auf dem Pferd. Und habe so dann peu à peu mich wieder hochgearbeitet und dann irgendwann auch mein altes Springpferd, oder damals war es ja noch nicht alt, war es jung, mein Springpferd im Schritt geritten, dann angefangen an der Longe, also an der Leine zu traben, dann irgendwann auch mal begonnen an der Longe zu galoppieren. Der erste Trab auf einem Pferd war extrem schmerzhaft damals, weil ich das Gefühl für die Bewegung verloren hatte und wie so ein Stock drauf gesessen habe. Und da gab es jedes Mal Stöße ins Kreuz, so dass der Stich bis ins Herz ging und ich also auch nicht keine Luft holen konnte. Mhm. Und irgendwann hat es dann in meinem Kopf Klick gemacht und ich hatte so wieder das Gefühl für die Bewegung und konnte den Stoß des Pferdes im Trab oder später auch im Galopp durch mein Becken abfangen. Und so ging es dann langsam Stück für Stück bergauf. Aber die ersten 2 Jahre hat es gedauert, war extrem hart.
Aber das ist ja auch ein lebensgefährlicher Prozess, oder? Also ich sag mal, wenn dich das Pferd aus welchen Gründen auch immer abwirft, du hast überhaupt gar keine Möglichkeit, dich eigentlich wirklich abzustützen, abzufedern oder zu retten, oder?
Genau, dann kommt auch gleich noch eine Geschichte. Ich bin nur 2-mal gestürzt von meinem Springpferd. Das erste Mal war völlig belanglos. Beim zweiten Mal war es dann deutlich härter. Man ist ausgeliefert. So ist dann auch nach und nach der Pferdemediator Timo Amoroso entstanden, weil ich eben auf diesem Weg zum Reiten auch natürlich wie jeder im Leben Rückschläge einstecken musste. Und einer war so hart. Ich bin vom Pferd gestürzt, der Sturz war ganz, ganz lapidar und wollte dann nur ins Krankenhaus, um nach dem Rücken zu gucken, dass da alles in Ordnung ist. Und habe der Notarzt, der dann kam, gab mir Beruhigungsmittel und ich hatte wahrscheinlich eine Gehirnerschütterung. In Verbindung mit diesen Beruhigungsmitteln bin ich nach diesem Sturz, der ganz lächerlich war, bin ich danach ins Koma gefallen, lag genau 7 Tage im Koma, hatte 2 Herzstillstände, während dem Koma Atemstillstände immer wieder, also wurde auch beatmet. Und das war der erste herbe Abriss nach dem ersten Unfall. Das war mein zweiter Unfall. Das war am 28.07.99.
Wahnsinn.
Und was der erste Unfall nicht geschafft hat, das hat der zweite Unfall geschafft. Der hat mich tatsächlich in die Knie gezwungen. Massiv in die Knie gezwungen.
Was bedeutet das, in die Knie gezwungen?
Also vor dem ersten Unfall war mir klar, egal was ich anfasse, ich schaff's auf jeden Fall. Wenn du mir gesagt hättest, Amoroso, ich glaube nicht, dass du zum Mond fliegen kannst. Ich hätte einen Weg gesucht und hätte auch garantiert einen gefunden, das zu schaffen. Und ich hätte es gemacht, nur um es zu machen. Ob das Sinn hätte oder nicht, für scheißegal. Ich habe auch meine Kraft damals verpulvert ohne Ende. Ich habe, wenn's einen Weg gab, einen leichten und einen schweren, ich habe immer den allerschwersten genommen. Nur um es mir zu beweisen, dass ich schaffe. Und habe gewusst, egal was ich anpacke, ich schaff's. Nach diesem zweiten Unfall war mir klar, aber noch nicht gleich, das kam erst, die Geschichte erzähle ich auch gleich noch, wir haben ja so viel Zeit.
Ja, freilich.
Nach diesem zweiten Unfall war mir klar, dass egal was ich anfasse, es geht auf alle Fälle schief, auch wenn es noch so leicht ist. Und das kam nicht gleich nach dem Unfall. Ich habe zwar gemerkt, dass nach dem Koma, dass was irgendwas mit mir nicht stimmt. Weil wenn mir meine Mutter in der Küche was gesagt hat, habe ich, sobald ich in der Küchentür stand, es nicht mehr gewusst. Also extrem vergesslich, was eine Nachwehe vom Koma ist. Und war auch überhaupt nicht mehr belastbar, körperlich wie auch mental nicht mehr belastbar. Ich bin mit dem Stress nicht mehr klargekommen, ich war noch mitten in der Lehre und das ging alles steil bergab. Ich habe, wie gesagt, ich habe das alles nicht mehr hier gebracht. Vorher ist mir alles leicht von der Hand gelaufen, danach war alles eine mittlere bis schwere Katastrophe. Und das hat mich massiv runtergezogen. Und was dem Ganzen noch so die Krone aufgesetzt hat, war das Verhältnis zu meinem Pferd. Meine Pferde, man muss wissen, meine Pferde sind für mich das, was für einen Samson die Haare und der Bart sind, also die Quelle der Kraft. Mhm. Und das sind meine Pferde. Und mein Pascal wollte, als ich aus dem Koma zurückkomme, aus dem Krankenhaus zurückkommen bin und zu ihm in den Stall gekommen bin, hat er die Stalltür eingedrückt und ist zu mir gelaufen, wiehernd, nach dem Koma. Okay. Vier Wochen später bin ich zu dem gekommen und der hat sich rumgedreht, ist weggelaufen vor mir. Und das hat mich so dermaßen runtergezogen, das kann sich keiner vorstellen.
Und warum war das so? Warum reagiert das Pferd in dem Moment so?
Weil das Pferd oder Pferde sind wie ein Spiegel. Die geben nur das wieder, was wir aussenden sozusagen. Also wenn du aggressiv bist, wird vom Pferd immer Aggression auch zurückkommen, früher oder später. Ja. Oder wenn du ängstlich bist, wirst du das auch im Pferd sehen. Und so war das. Pferde sind da ganz, ganz sensibel drauf. Die reagieren da extrem sensibel drauf. Und da ich völlig in Seilen gehangen habe, nach dem zweiten Unfall, habe ich das eben auch bei meinem Pferd gemerkt und habe das damals nicht gewusst, weil mir das, also klar, woher auch, und das hat mich massiv zu Boden gedrückt. Mhm. Und ich habe dann es hat 10 Jahre gebraucht, um da rauszukommen, und habe dann ich kannte ja schon extrem viele Pferdetrainer, auch weltweit, die an der Spitze oben sind oder damals waren, und habe da einen nach dem anderen abgeklappert, und habe echt Hilfe gesucht, um dieses Problem mit meinem Pferd in den Griff zu kriegen. Der wollte nicht mehr bei mir sein. Der ist, wenn ich drauf gesessen habe und der das mit dem Finger geschnippt, ist der losgerannt. Ich habe den mit dem Kopf gegen die Wand geritten und der hat sich rumgedreht, ist weitergerannt. Also es war die reinste Katastrophe. Und ich habe dann wirklich immer mit Todesangst auf dem Pferd gesessen und das irgendwie durchgestanden. Und da gab es für mich keinen Weg mehr raus. Und es gab auch auf der ganzen Welt niemanden, wirklich niemanden, der mir helfen konnte und der mir sagen konnte, was mit meinem Pferd los ist. Und das war der Anstoß für Timo Amoroso, den Pferdemediator.
Hm. Unglaublich. Wie bist du dann auf die Lösung gekommen und wie hast du überhaupt diese 10 Jahre denn überlebt? Weil im Endeffekt war ja deine ganze Identifikation, dein Berufswunsch, also es war ja eigentlich alles komplett weg. Also vielleicht das eine, wie hast du dich in den 10 Jahren überhaupt über Wasser gehalten? Was hast du denn eigentlich getan? Also auch beruflich, wie ging das? Und zweitens, wie kommst du dann wieder zu der Lösung?
Genau, also zunächst mal habe ich, der Unfall war 99 und ich war mitten in der Lehre und habe 2001 meine Lehre dann erfolgreich beendet. Und das war für mich so das erste Mal so ein Aufatmen. Und wo ich dann so einen Teil vom alten Leben abgestreift habe, beziehungsweise abgeschlossen hatte. Und dann ging es eben an einen Neuanfang. Was das Reiten zur damaligen Zeit betrifft, bin ich damals nicht mehr geritten, etwa ein halbes Jahr nach dem zweiten Unfall, weil mein Pferd krank wurde. Das kam mir damals wie gerufen. Der musste pausieren. Ich musste den nur noch auf die Weide bringen und abends wieder heimholen. Und so habe ich diese Zeit mehr oder weniger überstanden oder ausgeharrt darin. So kann man das vielleicht, das trifft es vielleicht eher.
Mhm. Und nochmal, bloß nochmal zur Erklärung, weil das ging vorhin fast ein bisschen unter. Also diese zweite Unfall nennst du das, ja, das ist im Endeffekt ja Kann man das sagen, war das ein ärztliches Versagen, dass die dich einfach durch eine Fehlmedikation praktisch da fast ins Jenseits geschossen haben? Oder war das ein Versehen? Oder?
Also man kann es heute nicht mehr nachweisen, aber was ich sicher weiß, ist, dass die Ohnmacht oder Bewusstlosigkeit eine Nebenwirkung dieses Medikaments ist, das mir gespritzt wurde. Das ist das eine. Das andere ist, dass es behandlungsmäßig ungünstig ist, jemandem, der einen Verdacht auf eine Generschütterung hat, und das lag ganz klar vor, weil ich Gedächtnislücken hatte damals schon, als der Notarzt da war, konnte mich an viele Dinge nicht mehr erinnern, in Verbindung mit Verdacht auf Generschütterung Beruhigungsmittel zu spritzen, eher ganz ungünstig ist, um es mal so auszudrücken. Und daraufhin, aufgrund des Medikaments, der Gabe mehrfach der Gabe des Beruhigungsmittels, also das wurde nicht nur einmal gespritzt, es wurde, glaube ich, 2 oder 3 Mal nachgespritzt, weil es nicht gewirkt hat, daraufhin dann eben ins Koma gefallen. Und dann kam so der richtige Abriss eben mit, ich wurde beatmet, also Herz-Lungen-Maschine, alles drum und dran.
Okay, und als was hast du diese Ausbildung dann gemacht in der Zwischenzeit? War das ganz was anderes oder?
Genau, war komplett was anderes, was mir aber heute als Pferdemann sehr, sehr hilft. Das glaubt man gar nicht. Gelernt habe ich ursprünglich mal technischer Zeichner. Aha. Genau, im Bau.
Und wie hilft dir das heute?
Genau, ich verstehe relativ, kenne mich gut aus mit Statik und mit Physik sozusagen. Und das hilft mir beim Reiten. So kann ich bestimmte Dinge, die wir beim Reiten haben, bestimmte Probleme, beziehungsweise und den Ausgangspunkt beim Reiten sehr gut über die Statik und über die Physik definieren. So zum Beispiel ist es, das kann man physikalisch und statisch eindeutig nachweisen. Man versucht zwar immer durch die Biomechanik bestimmte Dinge zu beweisen, die dem Reiter entgegenkommen, aber man kann das durch die Statik und durch die Physik ganz locker entkräften. Und zwar ist es, also zunächst mal ist ein Pferd nicht zum Reiten geboren. Das muss zunächst klar sein. Okay. Was weiterhin sich aus der Physik ergibt, ist, oder aus der Statik ergibt, ist, dass Pferde zum Reiten extrem ungünstig gebaut sind. Ein Pferd ist im Grunde sowas wie eine Bierbank von der Statik, ganz vereinfacht ausgedrückt. Okay. Und was passiert, wenn man sich auf eine Bierbank setzt? Die biegt sich durch. Und das Gleiche passiert mit dem Pferderücken, extrem schlecht für die Gesundheit und für die Lebensdauer des Pferdes. Deshalb muss, wie bei einer Bierbank auch, der Kopf des Pferdes tendenziell nach unten. Tendenziell, also das Pferd muss, man sagt dazu, in die Selbsthaltung kommen.
Ja.
Dann kommt der Rücken hoch und dann kann das Pferd den Reiter tragen. Und das ist ganz einfache Physik. Da musst du vom Pferd keine Ahnung haben, das kannst du physikalisch und statisch ganz einfach erklären. Und das hilft mir dabei, meine Thesen beim Reiten auch zu untermauern. Zum Beispiel.
Okay, verstehe. Ja. Okay, gut. So, also jetzt warst du dann gelernter technischer Zeichner.
Genau.
Kannst nicht mehr reiten, weil dein Pferd dich nicht mehr wirklich lässt.
Genau.
Ziele wird es dann auch schwierig. Du bist weltweit auf der Suche. Keiner kann dir helfen.
Genau.
Wie kamst du dann tatsächlich auf die Lösung?
Genau, also ich habe zunächst mal alle Trainer abgeklappert und kam nichts Brauchbares bei rum. Und dann habe ich irgendwann mal so einen Cut gemacht und habe versucht, mir alles aus einer gewissen Distanz zu betrachten und anzuschauen. Und habe dann natürlich weiterhin auf der Suche gewesen, immer mehr über Pferde zu lernen. Und habe dann angefangen aufzuhören, mir das anzuhören, was Menschen sagen über Pferde oder diese Konzepte mir anzuhören oder zu lernen, sondern habe angefangen zu verstehen, wie Pferde tatsächlich funktionieren. Der Startschuss dafür kam aber tatsächlich von einem anderen Pferdetrainer, und zwar von einem Indianer. Den habe ich, der war 2002 in Teneriffa zu Gast, und den habe ich gefragt zu verschiedenen Methoden, und der hat mir einen Satz gesagt, da hat es geklingelt. Und zwar sagte der mir, die Methoden sind alle super, aber die sind von Menschen für Menschen gemacht. Und genauso ist das. Und das zieht oder durchzieht die komplette Pferdewelt. Es ist alles von Menschen immer für Menschen gemacht. Und ich habe angefangen zu versuchen, zu verstehen, wie Pferde ticken. Und das ist, wenn man sich mal näher damit befasst, relativ einfach. Das ist wie mit dem Fahrradfahren. Wenn du weißt, wie es geht, ist leicht.
Ja.
Und zwar ist es so, ein Hauptproblem ist, ein Pferd ist, muss davon ausgehen, ähnlich intellektuell stark wie wir. Also können Zusammenhänge erkennen und die auch für sich ausnutzen. Dennoch gibt es extrem viele Probleme oder Missverständnisse zwischen Pferd und Mensch. Und das liegt daran, dass ein Pferd in einem ganz anderen System lebt. Das heißt, wir zum Beispiel als Menschen versuchen immer, das Pferd durch die menschliche Brille zu sehen. Das heißt, wir beurteilen das Pferd wie ein Mensch. Das ist aber völlig falsch. Dadurch ergibt sich ein vollkommen verzerrtes und falsches Bild. Ein Pferd beurteilt alles um sich herum, einschließlich uns, anhand seines Systems. Mhm. Eben zum Beispiel Herdendynamik. Darum dreht sich alles bei einem Pferd. Und da kommt ein Pferd nicht raus. Das hat nichts mit dumm zu tun, das ist einfach so. Ein Pferd kann seine Welt, sprich seine Umwelt, wie auch uns, nur wie ein Pferd beurteilen, weil das ist alles, was es kennt. Das hat weder unsere Sprache gelernt, mit der Zeit durchschauen die uns und wissen, wie wir ticken. Dennoch bewegen die sich immer im Rahmen ihrer Herdendynamik. Da gibt es keinen Weg drumherum. Ist auch nicht schlimm. Das ist unser Rahmen, in dem wir uns bewegen. Das ist das eine. Das andere ist, in der Natur ist Pferd und Mensch nicht füreinander vorgesehen. Das heißt, unsere Systeme, wenn die aufeinandertreffen, sind ganz ungünstig. Das heißt, um es auf den Punkt zu bringen, alles, was wir tun, solange wir das als Mensch machen oder mit unseren Maßstäben machen, suggerieren wir unserem Pferd permanent, dass wir als Mensch in der Hierarchie unter ihm stehen. Und daraus wiederum ergeben sich ganz viele weitere Probleme.
Aha, okay.
So, als Beispiel. Und das hilft uns zum Beispiel auch als Menschen. Mhm. Kontaktaufnahme. Die erste Kontaktaufnahme ist ein ganz fundamentaler Punkt. Der Mensch, wenn er sein Pferd ruft und das Pferd wiehert ihn an, freut sich, geht hin, streichelt das Pferd und zieht ihm das Halfter an. Das ist der erste fatale Fehler, weil so hat der Mensch Kontakt aufgenommen. Würde in einer Pferdeherde so nie passieren, denn in einer Pferdeherde nimmt immer der Kontakt auf, der in der Hierarchie unten steht. Mhm. Nicht oben, sondern unten steht. Der Kontakt eröffnet wird von dem Pferd, das in der Hierarchie oben steht. Deshalb streckt ja auch der Chef immer die Hand voraus und der Untertan erwidert.
Okay.
Mhm. Ganz weit umrissen.
Ja.
Kontaktaufnahme ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt. Und so gibt es ganz viele verschiedene kleine Eckpunkte, die es zu beachten gilt, um das Pferd dann nach und nach dazu zu bringen, sich uns unterzuordnen beispielsweise. Aber Unterordnung hat mit Unterwerfung nichts zu tun. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Es geht nur, und eine Pferdeherde ist hierarchisch aufgebaut. Es geht nur darum, dem Pferd klarzumachen, dass wir in der Hierarchie der Herde, die besteht aus unserem Pferd und uns, über dem Pferd stehen. Denn es gibt ganz viele Probleme, die Pferdezuhörer werden das kennen. Man kann mit einem Pferd eher schwierig alleine ins Gelände spazieren gehen, weil das Pferd dann nervös ist oder immer nach Hause will. Mit einem Hund wiederum kannst du alleine spazieren gehen, das macht nichts. Es liegt daran, dass ein Hund ein Räuber ist, der braucht das Rudel nur zum Jagen. Ein Pferd aber als Beutetier braucht die Herde, um zu überleben. Und wenn jetzt das Pferd, mal ganz vereinfacht ausgedrückt, permanent davon ausgeht, dass es im Rang über uns steht, denkt das Pferd auch, es muss permanent auf uns aufpassen. Deshalb sucht es immer wieder seine Herde. Deshalb wird es schwierig, wenn wir mit dem Pferd alleine sind. Und das sind so verschiedene kleine Punkte, die mich nach und nach ans Ziel gebracht haben.
Das heißt, das hast du dir alles selber dann eigentlich gelernt durch Nachdenken, durch Beobachtung, durch Trial and Error oder es gab ja keinen, von dem du lernen konntest so richtig, oder?
Genau, es gibt auch leider in der Verhaltensforschung, in der Hirnforschung ist das eher sehr, sehr dünn. Wie du es gerade gesagt hast, also zunächst extrem viel Try and Error, ganz, ganz viel, über 10 Jahre, 10, 15 Jahre, ganz viel Beobachtung, ganz viel Pferde in Gefangenschaft beobachten, Pferde in der Natur beobachten, ist auch ganz wichtig, um Bezugspunkte zu finden und so das Stück für Stück zusammengesetzt. Dann ganz viel auf ganz anderer Ebene geguckt, zum Beispiel der Hirnforschung. Man weiß, Hirnforschung, Gerald Hütter, der ist sehr weit vorne, was Hirnforschung betrifft. Der hat herausgefunden, dass, jetzt ganz vereinfacht ausgedrückt, dass das Gehirn eines Menschen unter Stress keine Rückschlüsse ziehen kann. Mhm. Ganz weit umrissen. Das ist die Erkenntnis, die hat man auch sichtbar gemacht. Also das ist ein feststehender Fakt. Guckt man sich jetzt das Pferd an in bestimmten Situationen, ist es von außen betrachtet genau das Gleiche. Das Pferd findet im Verrecken einfach keine Lösung, solange es im Stress ist. Erst wenn das Pferd zur Ruhe kommt und man das Pferd kurz in Ruhe lässt, etwa eine halbe Minute bis Minute, und man dann neu anfängt, hat das Pferd das plötzlich begriffen, in dieser Ruhephase. Also ergibt sich daraus der gleiche Aspekt. Auch Pferde können unter Stress keine Rückschlüsse ziehen. Liegt unter anderem mit auch daran, dass das Nervensystem etwa, also relativ ähnlich ist wie mit unserem. Mhm. Und so kommt das Stück für Stück. Wir machen ganz viel Forschung berücksichtigt, uns ganz viel ausgetauscht mit Psychotherapeuten, die ja im Gehirn rumstochern wie kein anderer. Und da Erkenntnisse herangezogen, können wir auch gleich nochmal drauf kommen. Und so das Stück für Stück gemacht. Und dann natürlich ganz klar extrem viel Praxis. Ich habe, man hat es gerade vorhin davon, mal ein bisschen was über 3000 Pferde trainiert. Mhm. Und da ergibt sich dann mit der Zeit ein Bild.
Okay, das heißt also, du hast einfach gesagt, okay, ich muss erstmal verstehen, wie funktioniert ein Gehirn grundsätzlich mal. Weil Gehirne ja, sage ich mal, eigentlich rein neurologisch ziemlich ähnlich funktionieren, egal ob jetzt Pferd oder Mensch.
Dann, zumindest bei Säugetieren, genau.
Genau. Und dann übertrage ich praktisch diese Prinzipien der Gehirnforschung und so weiter auf das System von Pferden, die ja andere, in einem anderen, ja, sozusagen Kulturkreis ja leben.
Sozusagen,
eine ganz andere genau. Perspektive haben, okay?
Ja, ganz genau, übertrage das darauf, dass da braucht man ein bisschen Fantasie. Also es gibt ja einen Mechanismus, von dem ich es gerade hatte, aus der Traumatherapie. Man nennt das bilaterale Stimulation, um Traumen aufzulösen. Dieser Mechanismus wirkt beim Pferd auch extrem gut. Zum Beispiel, wenn Pferde beim Reiten sehr nervös sind. Wenn man dann auch, wir nennen es mal bilateral stimuliert, wird auch jedes Pferd ruhig, sofort.
Das heißt, macht man das auch so wie zum Beispiel jetzt beim EMDR oder sowas, dass man das zum Beispiel dann links, rechts tätschelt, zum Beispiel, wenn das läuft oder irgend sowas?
Genau, das ist jetzt die Frage. Nein, genau so macht man es nicht. Man macht das anders, das wäre zu schwach. Mhm. Man macht das ganz anders. Man reitet das Pferd permanent im Handwechsel. Man wechselt permanent die Hand, von der linken Hand auf die rechte Hand, von der rechten Hand auf die linke und so weiter und so weiter. Permanent am Stück. Jedes Pferd wird ruhig.
Ah, okay.
Das ist das braucht ein bisschen Fantasie, wie man die Techniken für den Menschen aufs Pferd überträgt.
Okay, gut. Gut, dann gehen wir mal in deiner Story jetzt auch weiter. Also das heißt, du kriegst auf einmal diese Kompetenzen. Du siehst, probierst Dinge aus und kriegst auf einmal Erfahrungen. So, und dann kam auf einmal eigentlich die berufliche Wende. Was ist dann passiert?